SRF 4 News Talk.
Willkommen zum Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Meyer. Bei mir im Studio sind Haig Simonian. Er war lange Jahre Korrespondent der britischen Financial Times und ist heute freier Journalist. Und Holger Ahlich, er ist Korrespondent des Deutschen Handelsblatts. Die Schlagzeile passt in die Zeit der Generalversammlungen. Die Sendung 10 vor 10 berichtete diese Woche, dass in den Verwaltungsräten der größten an der Börse kotierten Schweizer Unternehmen nun 17% Frauen sitzen. Immerhin eine kleine Steigerung, seit das letzte Mal jemand gezählt hat. Was hat diese Zahl bei Ihnen ausgelöst, Holger Ahlich?
Dass es in der Schweiz wie auch in Deutschland da ein Nachholbedarf ist, und damit sind wir mittendrin in der Frage, brauchen wir eine Quote, um diese Zahl zu erhöhen? In Deutschland ist es so, dass mittlerweile auch die Regierung der Ansicht ist, dass da mit einem Gesetz nachgeholfen werden muss, was am Ende zu einem absurden Theater geführt hat, denn die Opposition hat einen Gesetzesantrag eingebracht zu der Einführung einer Quote, der dann mit der Regierungsmehrheit niedergestimmt worden ist, mit dem Versprechen, das dann in der nächsten Legislaturperiode dann doch machen zu können. Kurzum, die Debatte ist auf dem Tisch und es gibt für beide Seiten einen Pro und einen Contra. Es ist ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Gute Frauen qualifizieren sich von alleine. Das ist die Gegenargumentation. Auf der anderen Seite zeigt sich ja doch, obwohl ja immer mehr Frauen studieren und Führungspositionen Anspruch drauf haben, es passiert einfach zu wenig.
Allerdings, Deutschland ist auf dem Weg zur Quote. Müsste die Schweiz da auch diesen Weg gehen?
Ich habe Angst von Quoten aller Art und das gilt auch in diesem Fall. Ich finde es begrüßenswert, dass diese Quote sich leicht, also dieser Anteil sich leicht erhöht hat. Hoffentlich ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe nur leicht Angst, dass man sich nicht unbedingt jetzt sagt, ach, wir müssen Frauen überall einstellen und man muss eher auf die Qualität der Kandidaten schauen. Und ich gehe davon aus, dass diese Damen absolut die richtige Eigenschaften haben und ich sage dann bravo, machen wir es weiter.
Also ich bin grundsätzlich auch gegen Quoten, aber bei Frauenquoten habe ich meine Meinung jetzt geändert, weil ich einfach glaube, dass es hier schon noch um die Umverteilung der Macht geht und sowas geht nicht von heute auf morgen und da braucht es anscheinend ja schon ein bisschen gesetzgeberischen Druck meiner Ansicht nach, wohl wissen, dass das ein Staatseingriff ist und schon per se damit schwierig. Wenn man sich die nordischen Länder ansieht, in Skandinavien haben diese mit den Quoten sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube zumindest in einer Übergangszeit ist das ein Mittel, um den Druck zu erhöhen, wirklich dieser Frage sich ernsthaft anzunehmen. Das Argument, es gibt nicht genug qualifizierte Frauen, ist Blödsinn. Es gibt wahnsinnig viel hochqualifizierte Frauen in Anwaltskanzleien, bei Wirtschaftsprüfern, die alle das Zeug dazu haben, an der Gesellschaft in die Bücher zu gucken und im Management kritische Fragen zu stellen.
Also die Verwaltungsräte, die aktuellen Verwaltungsräte, die wollen einfach immer noch nicht so recht schauen, wo die guten Frauen sind.
Ja. Also da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass es gibt so einen Druck jetzt, dass mehr Frauen tatsächlich da in diesen Verwaltungsräten sitzen sollen, dass es mir kaum vorstellen kann, dass Leute sagen, ach, wir werden eine Frau exkludieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist vielleicht aber, dass man einen gewissen Schub braucht, ob durch rechtliche Maßnahmen, da bin ich eher skeptisch. Aber ich bin vielleicht hier der Optimist, hoffe, dass man jetzt in die richtige Richtung geht und dass diese Quoten sich langsam, vielleicht zu langsam für vielen, erhöhen werden.
Gibt es denn eine Alternative zu den Quoten? Wenn Sie sagen, Sie möchten keine gesetzlichen Interventionen
oder
Sie
denken, das sei nicht nötig. Dass man jetzt eine gewisse neue Art Denken hat und deswegen glaube ich, vielleicht nochmal so optimistisch, dass dank diesen neuen Denkensformen, dass dieser Anteil wird sich schon langsam weiter erhöhen. Nochmals, ob schnell genug für einigen, werden wir sehen. Aber Tatsache, dass man schon mehr Frauen in Verwaltungsräte hat, laut den neuesten Studien, ist begrüßenswert.
Es gibt natürlich ein wirkliches Gegenargument, was auch von Frauen selbst hervorgebracht wird, ist halt, dass man eine Berufung durch Quote natürlich immer ein Stigma hat. Die sitzt ja nur da, weil wir die Quote erfüllen müssen und damit zweifelt man indirekt an ihrer Qualifikation. Genau. Das ist ein sehr ernstzunehmendes Argument. Trotzdem auf der anderen Seite besteht vielleicht die Möglichkeit durch die Einführung einer Quote, dass sich dann Frauen in diesen Positionen beweisen können und man dann im Nachhinein, wovon ich fest überzeugt bin, sieht, dass die Arbeit der Verwaltungsräte vermutlich eher besser wird und damit das Argument dann im Laufe der Zeit einfach hinfällig wird.
Mir wäre es lieber, wenn dieser Anteil organisch wachsen würde, aber ich kann gut verstehen, wenn tatsächlich es nicht schnell genug wachsen würde, dass man einer Quote eventuell irgendwann denken könnte.
Holger Ahlich, Haig Simonian, wechseln wir das Thema und widmen uns noch einmal dem Thema Steuerabkommen. Ein Besuch des deutschen Außenministers Guido Westerwelle bei unserem Bundesrat Didier Burkhalter hat in Deutschland große Wellen geworfen. Man will in Deutschland verstanden haben, dass die Schweiz jetzt bereit sei, über den automatischen Informationsaustausch zu verhandeln. Haben Sie das auch so verstanden, Holger Ehrlich?
Also als ich die ersten Agenturmeldungen gesehen habe, war ich wirklich auch verwirrt, weil das natürlich dann zugespitzt war. Schweiz offen für neue Verhandlungen stand da. Wenn man dann genau gelesen hat, sah man ja schon, dass es eigentlich überhaupt keine neue Sachlage gab. Aber die Reaktion in Deutschland zeigt einfach das Klima in meinem Heimatland, das von Wahlkampf geprägt ist und von Zuspitzung. Man schaut nur noch auf den ersten Absatz und nicht mehr auf den zweiten, wo dann die Einschränkung steht, wo Herr Burkhalter ja selbst gesagt hat, dass er von Nachverhandlungen nicht die Rede ist und dass er weiterhin am Modell der Abgeltungssteuer, was mit Deutschland ja gescheitert ist, festhalten will. Insofern überhaupt keine neue Lage. Das hat aber schon gar keiner mehr gesehen, weil, wie gesagt, alle nur auf den ersten Absatz gestarrt haben und schon hat sich die Debatte im deutschen Wahlkampf völlig verselbstständigt. Warum? Weil das Thema Steuerflucht das einzige Thema ist, mit der die SPD hofft, sich wirklich von der CDU abgrenzen zu können. Daher, so meine Erklärung, hat das so einen Flächenbrand ausgelöst, bevor er durch die Medien der jetzt so langsam wieder zur Vernunft zu kommen scheint.
Also es wollte gar niemand so genau zuhören, was Herr Burkhalter eigentlich gesagt hat.
Ich glaube, das gilt für beiden Seiten. Also es hat mich amüsiert, vielleicht hier als britische unabhängige Beobachter. Ich habe mich an viele Pressekonferenzen der Vergangenheit erinnert, wo wichtige Leute sich zusammentrafen, eigentlich gar nichts Neues sagten, aber alle beobachten dann darin alles Mögliche interpretieren. Allen hörten das, was sie hören wollten oder die Interpretation, was am besten, am aktuellsten passte. So gerade wie Holger Ehrlich gesagt hat, die Deutschen haben etwas eins gehört, und zwar, dass die Schweiz bereit ist. Und die Schweizer, weil es gilt auch auf der Schweizer Seite, haben in dieser Pressekonferenz, ich glaube, nur gehört das, was sie hören wollten und dass die Deutschen tatsächlich keine Tür geschlossen haben und weiter offen sind, um über dieses Thema zu diskutieren. Und tatsächlich, was ist passiert? Nada, nulla, nichts.
Zudem die deutsche Bundesregierung ja selbst schon vor Tagen gesagt hat, dass für sie der bilaterale Weg erst einmal beendet ist. Denn es ist ja so, dass die Bundesregierung auch jetzt dieses Thema Informationsaustausch, Erweiterung der Zinsrichtlinie, also sprich, wir werden die Einkünfte auf Kapitalguthaben steuerlich erfasst, das soll auf EU-Ebene jetzt geklärt werden und die EU-Kommission soll laut deutschem Finanzministerium, unterstützt auch von den Briten und Franzosen, ein Mandat bekommen, in dieser Frage mit der Schweiz Kontakt aufzunehmen. Sprich, es wäre jetzt ein völliger Widerspruch, wenn jetzt Deutschland wieder sagen würde, okay, wir machen doch jetzt weiter mit der Schweiz und diskutieren die Frage bilateral weiter mit der Schweiz. Und das, muss ich sagen, war mein erster Verdacht, als ich die Burkhalter-Meldung gelesen hatte, dass die Schweiz jetzt versuchen könnte, Deutschland auf dem bilateralen Weg zu halten, um die EU-Front ein wenig aufzuweichen. Aber da habe ich schon wieder viel zu diabolisch gedacht. Das war einfach ein plattes Missverständnis, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn man ihm genau zugehört hat, hat er eigentlich nichts anderes gesagt, so schien es mir zumindest, als Evelyn Wittmer-Schlumpf schon vor 2 Wochen einmal am Radio gesagt hat, nämlich, dass man nur dann über Informationsaustausch wirklich reden will, wenn alle anderen die OECD-Richtlinien auch einhalten und eben, dass man quasi, wenn man über ein Steuerabkommen mit Deutschland redet, dann nur über das, dass eigentlich schon abgelehnt worden war.
Ich glaube auch, also was sonst eigentlich, und vielleicht sollten wir nicht vergessen, hier geht es um zwei Außenministern. Klar, die sind beide Mitglieder ihrer respektive Regierungen, aber weder der eine noch der andere ist der Fachmann, der für Finanzen zuständig ist. Guido Westerwelle kenne ich einigermaßen aus meiner deutschen Zeit. Er redet extrem gut. Ich bin nicht sicher, dass er unbedingt der Mann für alle Details ist. Herr Burkhalter kenne ich gar nicht, aber er ist, ich glaube, ein netter Diplomat, der die Schweiz gut repräsentiert, aber wirklich hier keinen Eingriff in die Details einer eventuellen Verhandlung hat.
Ins gleiche Thema allerdings, wie diese Debatte jetzt in Deutschland geht die Ankündigung in London und damit sind wir sowieso wieder bei Ihnen, Hegsimonien. Mit 5 europäischen Ländern will man den automatischen Informationsaustausch einführen und das Bankgeheimnis auf einigen der Offshore-Inseln aufweichen. Wie groß ist dieser Schritt wirklich?
Also die Schlagzeile auf jeden Fall ist sehr groß und Chapeau, bravo. Ich glaube, das war ein toller PR-Event für die britische Regierung und zwar, es passt exzellent zum Timing. Die Briten haben eine wichtige Rolle innerhalb der G8-Gruppe, den größten Wirtschaftsmächte. Es passt auch angesichts das, was in Europa passiert im Moment, in Deutschland besonders und klar, angesichts das, was man neulich in den Medien gehabt hat, mit den Offshore-Leaks, dieser angeblichen großen Leaks vor ein paar Monaten. Aber wie immer bei diesen Fällen, der Teufel liegt im Detail. Und diese Details haben wir im Moment gar nicht. Ich kann morgen ankündigen, dass, was weiß ich, Hake Simonian wird etwas Großes machen. Aber natürlich, man muss die Details wissen.
Die NZZ schreibt auch, dass man offenbar das Kleingedruckte nicht genau gelesen hat, Holger Ahlicht, weil dort stehe zum Beispiel nichts drin über die Trusts, wo man die Leute dahinter nicht kennt.
Ja, das scheint genau der springende Punkt zu sein, ein Punkt der Details, was Hake schon angesprochen hat. Was nützt es denn, wenn wir einen automatischen Informationsaustausch dazu bekommen, ob Trusts Steuern abführen oder nicht? Diese Vehikel sind ja extrem niedrig auf diesen Steueroasen besteuert. Die Information darüber, dass der Trust Humpty Dumpty 35 jetzt $200 Steuern im Jahr zahlt an die Steuerverwaltung auf den Virgin Islands, hat einen begrenzten Informationsgehalt. Wichtigste Information, wem gehört dieser Trust und wie hoch ist seine Steuerschuld? Das ist genau das Entscheidende. Und wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, ist genau diese Frage ja noch offen, ob man wirklich durch diese Vehikel durchschauen kann und ob man dann Informationen kommt über die Steuerpflichten des oder die Bezüge des dahinterstehenden wirtschaftlichen Berechtigten. Das ist die Knackfrage in dem Ding.
Also bleiben wir vielleicht einen Augenblick bei Humpty Dumpty 35, also tollen Namen, bravo. Also ich finde, wir sollten das auch nicht zu weit unterspielen. Es ist ein wichtiger Schritt vorwärts, dass man diese Bereitschaft erklärt hat. Man vergisst Guernsey und Isle of Man, diese zwei Inseln viel näher an Großbritannien, hatten schon eine Kooperation mit den britischen Steuerbehörden angekündigt. Das ist schon im Gange. Jetzt, dass es sich auf karibische Inseln und was weiß ich ausweitet, ist sicher eine gute Nachricht. Und vielleicht auch, dass Humpty Dumpty 35 die $200 erklären wird, ist auch eine gute Nachricht, weil irgendwann, vielleicht eventuell wird ein Land, was Geld braucht, ihre Anteil an diese $200 vielleicht kriegen. Klar, es wäre interessant zu wissen, wer hinter Humpty Dumpty steht. Aber vielleicht sollten wir eher sagen, schon eine gute Schritt vorwärts.
Aus Schweizer Sicht heißt es ja immer, was heißt das für unseren Finanzplatz und was sind die Folgen, die wir daraus ziehen sollten. Und da kann ich gut verstehen, wenn man in Schweiz sagt, jetzt warten wir erstmal ab, was passiert wirklich. Das gilt ja auch für die Debatte in Europa über die Zinsbesteuerung. Luxemburg und Österreich kündigen an, dass sie jetzt auf Zinsen ja Informationen austauschen wollen. Okay, spannend wird es aber erst, wenn diese Informationspflicht ja auf andere Erträgnisse ausgedehnt wird und dann auch wirklich alle Vehikel wie Versicherungen, Fonds, Trusts erfasst werden. Wenn das der Fall ist, hat sich die Lage wirklich substanziell geändert. Das ist aber momentan rechtlich noch nicht der Fall. Es gibt die verbalen Ankündigungen. Jetzt müssen wir erst mal sehen. Was heißt das jetzt für die Schweiz, dass sie jetzt quasi sich zurücklehnen kann und nichts tun muss? Mit Sicherheit nicht. Ich bin schon davon überzeugt, dass Luxemburg gar nicht anders kann, als mehr Informationen seinen Partnern zu geben. Allein deshalb, weil sie es den Amerikanern schon geben und sie damit rechtlich in einem Zwang sind, es einem Partner auch zu geben. Also ist das meiner Ansicht nach schon absehbar. Die Frage ist, mit welchem Tempo? Und das ist jetzt genau der entscheidende Punkt. Es bleiben jetzt vielleicht noch ein paar Wochen und Monate vermutlich, wo die Schweiz sich in Ruhe überlegen kann, welche Strategie fahren wir, wie stellen wir uns auf. Momentan hört man nur Frau Wiedmer schlumpft, die mehr unscharf ankündigt, man kann ja über bestimmte Formen des Informationsaustauschs reden, es bleibt aber alles bewusst vage. Herr Maurer sagt das Gegenteil, nein, wir behalten unser altes Modell. Die Schweizer Position erscheint als Beobachter hier und da etwas diffus und mal einen Schritt nach vorne, dann wieder einen nach hinten. Es sollte jetzt wirklich geschaut werden, unter welchen Bedingungen kann die Schweiz dem AIA, dem Informationsaustausch, zustimmen. Und ein Knackpunkt dabei ist natürlich die Frage der Vergangenheitsregelung, dass sie versuchen muss, mit allen europäischen Partnern, vor allen Dingen auch Frankreich, wo noch nichts passiert ist, eine Vergangenheitslösung zu erarbeiten. Und hier sollte man jetzt dran machen, sich eine Strategie auszudenken, denn die Zeit läuft.
Allerdings kann man als Schweizer auch sagen, ja gut, die Drohgebärden, das Drohgebäude, das ist in der letzten Zeit sowieso immer nur noch größer und noch größer geworden und jeder macht eine Ankündigung obendrauf. Kann man zu Recht auch sagen, jetzt warten wir mal ab und schauen zu, weil wenn jeder nochmal irgendeine Drohung ohne Details angibt, dann bei den echten Verhandlungen wird es sowieso wieder anders
aussehen. Man kann das selbstverständlich sagen. Das ist tatsächlich die Strategie, wenn man es als Strategie wirklich nennen kann, den letzten Jahren sogar. Aber ich glaube, man sieht, wie tragisch eigentlich also diese Strategie war. Die Schweiz hat gewartet. Die Schweiz hat gewartet, bis Druck zu hoch war, dann hat sie etwas angeboten. Dann hat sie nochmals gewartet, dann war es noch mehr Druck, dann hat sie etwas angeboten. Und so ging es weiter. Aber wenn man überlegt, vielleicht war das zu mutig, vielleicht war das wirklich unrealistisch. Aber wenn die Schweiz schon vor wesentlicher Zeit, spätestens bei den größten Ermittlungen der USA gegen UBS 2008, 2009, gesagt hätte, okay, es ist klar, das ist ein Auslaufmodell, wir müssen hier was Neues auf den Tisch bringen. Okay, man hat Abgeltungsstrategie versucht, aber man musste immer eine zweite Idee haben und die zweite Idee wäre gewesen, okay, machen wir jetzt, geben wir es zu, Bankgeheimnis ist leider vorbei, wir öffnen alle Türen, aber nur, wenn wir hundertprozentig Gegenmaßnahmen und gleiche Maßnahmen von unseren Partnern haben. Basta.
Also ich glaube schon, dass die Schweiz jetzt aktiv werden sollte im Sinne von, dass sie versucht zu prüfen, wohin geht die Reise wirklich und was machen die Wettbewerber und die Partner. Das heißt, dass die Schweiz, vielleicht tut sie das auch, das weiß ich nicht, in diplomatisch vertraulichen Gesprächen mit Luxemburg und Österreich auslotet, wie weit werdet ihr da gehen? Denn das hat sofort Rückwirkungen auf die Schweiz. Luxemburg hat ein Interesse, gegenüber der Schweiz nicht zurückzufallen. Die Schweiz hat Interesse, dass Luxemburg nicht besser dasteht als die Schweiz. Insofern gibt es nach wie vor einen gemeinsamen Nenner dieser Finanzplätze, auch wenn man Wettbewerber ist. Aber dass man hier dann vielleicht unter Einbindung Deutschland versucht, eine kohärente Position zu formulieren und die dann mitgestalten kann. Also nicht in Bern sitzen bleiben, sich hinter den Alpen verschanzen und warten, bis die EU sich einig ist. Wenn die 27 sich einig sind und dann geschlossen auf die Schweiz auftreten, hat die Schweiz eine schwache Verhandlungsposition. Jetzt sind die Dinge in der EU nach meiner Einschätzung noch ein wenig im Fluss. Da kann man vielleicht noch versuchen, hier und da Gespräche zu führen und seinen Standpunkt klar zu machen, der, glaube ich, immer noch in Luxemburg und Österreich auf bestimmtes Verständnis stößt. Und dass man nicht nur Spektateur, sagen die Franzosen, also Beobachter und Zuschauer der Rolle wird, sondern ein wenig mit Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv wird. Eine Gewaltdiplomatie wie die USA kann die Schweiz nicht machen. Deutschland steht es auch nicht gut zu Gesicht. Es passiert leider hin und wieder einmal. Deshalb muss die Schweiz versuchen, durch intelligente Gespräche ihre Position zu optimieren.
Also Sie sagen quasi, das ist die letzte Chance, wo die Schweiz noch ein bisschen Verhandlungsspielraum hat.
Ich glaube, eins können wir sehen, und zwar, dass diese ganze Entwicklungen im Sinne Steuerkooperation, Bankkundengeheimnis, ich glaube, wir wussten alle oder wir vermuteten, dass es sich so entwickeln würde, aber was sich die große Überraschung ist die Geschwindigkeit. Es hat sich alles wesentlich schneller gelaufen, als ich glaube, je von uns erwartet hätte.
SRF 4 News, dies ist der Korrespondententalk mit Holger Ahlich vom Deutschen Handelsblatt und dem freien Journalisten Heik Simonian. Noch einmal hat die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt mit noch billigeren Krediten. Will man endlich die Wirtschaft im Euroraum ankurbeln? Eine Medizin, die bis anhin nicht viel genutzt zu haben scheint, wird es diesmal anders, Hexen?
Ich glaube es nicht, aber man muss hier vielleicht Wirkung und Psychologie trennen. Es ist ein psychologisches Symbol. Man musste was machen, die Märkte haben das erwartet, die volkswirtschaftlichen Direktoren haben das erwartet. Es war wichtig, dass die EZB dieses Zeichen gemacht hat. Ob es tatsächlich irgendeine Bank dann ankümmeln wird, dass sie mehr Geld an irgendeine Kleinunternehmen ausleihen wird, größere Kredite, um die Wirtschaft in dem Lande anzukurbeln, das bezweifle ich. Aber ich glaube, es war nötig, es war wichtig. Ob es wirklich eine große Wirkung haben wird, bezweifle ich eher.
Ja, der größte Gewinner scheint mir in dem Zusammenhang Deutschland zu sein, weil der deutsche Bankensektor à la longue nicht solche Probleme hat wie in Spanien oder in anderen südlichen Ländern. Insofern werden sich hier die Kredite für Private und Unternehmen noch einmal vergünstigen. Das ist ja das fast schon Tragische daran, dass eigentlich Deutschland in diesem Zusammenhang der ganz große Nutznießer ist. Die Zinsen sind für Deutschland eigentlich jetzt ein bisschen zu günstig. Okay, die Wirtschaft hat sich abgeschwächt. Auch deshalb hat wahrscheinlich Draghi gesagt, auch für Deutschland müssen wir jetzt was tun und damit die Zinssenkung begründet. Aber wahrscheinlich, wenn Deutschland nicht in einem Währungsverbund wäre, wären die Zinsen vermutlich für Deutschland eine ganze Ecke höher. Insofern ist es schon natürlich für die deutsche Wirtschaft jetzt eine gute Nachricht, wenn sie das Geld nochmal ein bisschen verbilligt. Ob das die Probleme löst, da bin ich auch sehr skeptisch, ganz einfach deshalb, weil halt diese Bankensektoren in den Krisenländern nach wie vor damit beschäftigt sich, dass die Banken sich sanieren und einfach die Kraft nicht haben, neue Kredite zu vergeben und damit neue Risiken einzugehen. Und dieses Problem kann die EZB mit ihren Mitteln einfach nicht lösen. Das müssen die Staaten lösen, das muss die EU lösen mit dem europäischen Fonds, der zur Bankenabwicklung auch da ist. Und da ist der Fortschritt leider sehr, sehr langsam. Und solange dieses Problem nicht aufgearbeitet ist, das ist der Kern von allem, die Sanierung des Bankensektors, solange wird die Geldpolitik auch nicht sich vollständig ihre Wirkung entfalten können.
Bei uns in der Schweiz haben wir natürlich jetzt wieder die Sorge, dass unsere Wirtschaft das bezahlt, weil sich der Wert des Euros nach unten bewegen wird und damit der Schweizer Franken am Schluss wieder etwas teurer. Verstehen Sie diese Sorge, Herr Ximon?
Ich verstehe es vollkommen. Ich glaube aber, dieser Zinsschritt war schon eingebaut. Wir sind noch ein bisschen weit von der unteren Grenze von 1,20 gegenüber den Euro bei den Schweizer Franken. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Spielraum. Aber dass man in der Nationalbank Bedenken hat, verstehe ich vollkommen. Wir hatten neulich Zahlen von der Nationalbank gehabt. Die haben sehr gute Zahlen vorgelegt. Aber man sieht, wenn man so riesigen Bestände an Euros hauptsächlich hat, wie empfindlich diese Gewinne sind an den kleinsten Variationen bei den Wechselkursen.
Aber auf jeden Fall der mittlerweile stille Wunsch der Schweizer Wirtschaft, dass sich der Wechselkurs irgendwann mal Richtung 1,25 bewegen wird, statt wieder Richtung 1,20, der ist in weite Ferne gerückt.
Ja, der rückt auch deshalb in weite Ferne, weil ich glaube einfach durch die unterschiedlichen Teuerungsraten sich der, ja, faire Kurs, falls es sowas gibt, sich einfach auch Richtung 1,20 halt bewegen wird. Und ich glaube, die Debatte ist ja auch ein bisschen leiser geworden und die Schweizer Wirtschaft hat sich damit arrangiert. Es ist Druck auf die Profitabilität und auf die Effizienz da. Aber dieses erastische Moment war weg, wie im August 2011, wo der Kurs innerhalb von Wochen auf 1:1 gefallen ist. Das kann kein Management der Welt mit irgendwelchen Maßnahmen abfangen. Deshalb war und ist als Einschreiten der Notenbank gerechtfertigt. Aber ich würde die Zinssenkung der EZB jetzt nicht nur negativ für die Schweiz interpretieren. Denn, wie ich sagte, wenn der wichtige Handelspartner Deutschland dadurch ein bisschen neue Luft bekommt, dann wird auch die Schweizer Industrie davon profitieren, weil deren Kunden, die in Deutschland ja zum großen Teil sitzen, vielleicht wieder etwas mehr bestellen. Aber natürlich auf den Wechselkurs, die Zinsdifferenz sinkt zwischen Euroraum und Schweizer Franken. Das heißt, der Franken wird wieder etwas relativ attraktiver. Aber die Notenbank ist davor und wird die Schweizer Wirtschaft weiterhin vor Schaden bewahren. Und mit den schwankenden Gewinnen der Nationalbank muss die Schweiz dann einfach leben. Aber ich glaube nach wie vor, es ist das kleinere Übel.
Ich glaube, die Schweiz, besonders die Schweizer Nationalbank, pocht auf zwei Dingen. Erstmals die langsame, es ist leider langsam, Erholung des Euroraums. Und zweitens das Verständnis der Nachbarländer, und hier gilt auch USA und Korea und was weiß ich, auf diese Wechselkursstrategie der Nationalbank. Bis jetzt läuft es okay bei beiden, obwohl ab und zu mal fragt man sich, wie lange die Partnerländer für diese Wechselkursstrategie noch Verständnis haben werden.
SRF 4 News mit der Korrespondentenrunde. Zum Schluss interessiert mich eins noch brennend, Holger Ahlig. Haben Sie sich Tickets fürs Champions League Endspiel gesichert?
Nein, ich glaube, das war auch schon zu spät, als die Halbfinals noch liefen. Aber natürlich werde ich das im Fernsehen anschauen, wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen gespalten bin. Meine Familie hat lange in Dortmund gewohnt und daher sind wir eigentlich eher auf Dortmunds Seite. Aber die Art und Weise, wie Bayern das Finale erreicht hat, muss man wirklich sagen, das war Weltspitze, also so souverän und so toll, wie sie die Barcelona, die ja nach wie vor angeblich beste Vereinsmannschaft der Welt, überrannt haben, das war schon sehr beeindruckend.
Im Lichte der gegenwärtigen Situation in Europa war es vielleicht etwas symptomatisch sogar, dass zwei deutsche Teams mit Leichtigkeit zwei spanische Mannschaften besiegt haben, Herr Ximon.
Also ich habe meine ersten 25 Jahre in unmittelbarer Nähe der Stadt Manchester gelebt, also ich habe hier keinen Kommentar.
Ja, vielleicht noch etwas schulmeisterisch am Ende, wenn ich mir das noch erlauben darf. Beide Vereine stehen, vor allem FC Bayern, stehen finanziell ja sehr gesund da. Und das zahlt sich jetzt auch sportlich aus. Ich bin froh, dass Mannschaften im Final stehen, die nicht von einem potenten Scheich oder von einem russischen Oligarchen künstlich mit Millionen aufgepumpt sind oder wie mancher Südclub mit einer gigantischen Schuldenlast einen Spielerschar zusammengekauft hat, sondern das war lange, lange Aufbauarbeit, auch mit viel Geldeinsatz, aber das Geld wurde durch den Verein halt verdient. Und die Tatsache, dass jetzt der ehemalige Trainer von Barcelona nach Bayern München geht, zeigt ja auch, dass die Fußballakteure auch mehr auf finanzielle Solidität schauen. Und vielleicht ist das eine Tendenz, wenn sie um sich greift, dass dem gesamten Spitzensport sicherlich guttun würde.
Und Ihnen als Briten, Herr Ximonien, bleibt wenigstens der Europa League-Final, weil wir Schweizer Ihnen den nicht vor der Nase weggeschnappt haben.
Also ich habe Manchester schon erwähnt, leider keine der beiden Mannschaften ist drin. Und als eine gute Nordengländer habe ich selbstverständlich diese eingebaute Skepsis gegen alles, was mit London zu tun hat. Aber ich wünsche die Chelsea-Leute alles Gute.
Dies war der Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mit dabei waren Holger Ahrlich vom Deutschen Handelsblatt und Hake Simonian, freier Journalist und ehemaliger langjähriger Korrespondent der britischen Financial Times. Mein Name ist Philipp Meyer. Hier auf SRF 4 News hören Sie nun das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.